gewinnen lasse und nur immer sage, oh, du hast da einen tollen Stock geschnitzt, obwohl der Junge 17 ist und das Ding aussieht, als ob es ein Zweijähriger mit den Zähnen bearbeitet hat.
Hallo und herzlich willkommen zum Raketentalk. Dies ist dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Grundlage dieser Podcast-Reihe ist das Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft von Daniel Mede und Carsten Banse. Die beiden begleiten Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer seit mehr als 20 Jahren auf deren Weg zum Erfolg. Mein Name ist Sven Glago und ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit Daniel und Carsten darüber, was gute Führung ausmacht, wie das auch in schwierigen Situationen gelingt und warum gute Führung zum Erfolg führt. Wir wünschen euch viel Freude und viele positive Impulse mit unserer heutigen Podcast-Folge. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Selbstwertgefühl beschäftigen. Und ich habe mal eine Frage ganz vorweg, weil ich immer so unbelastete Kinder vor Augen habe. Und ich frage mich, ist ein Selbstwertgefühl grundsätzlich eigentlich schon angeboren? Kriegen wir das von Natur aus mit? Oder muss ich das erst lernen?
Tja, also da kann man wahrscheinlich kilometerlange Forschungsstudien drüber lesen. Ich glaube, da gibt es noch keine abschließende Einschätzung, was wirklich genetisch vorher angelegt ist und was erlernt ist. Aber Fakt ist, dass man auf jeden Fall beim Selbstwert eine gehörige Portion an Prägung mitkriegt und also vieles erlernt ist. Kinder sind natürlich sehr unterschiedlich. Wenn man die Kleinen sich so anguckt, dann sieht man schon, dass manche sicherlich genetisch da besser ausgestattet sind als andere. Die sind dann vielleicht ein bisschen schüchterner, aber die Erziehung und mein Umfeld und so, die haben natürlich erheblichen Einfluss auf mein Selbstwertgefühl.
Genau, Temperament ist genetisch wohl ein bisschen vorgeprägt, dass also ob ich etwas mehr oder weniger Temperament vor mich der Umgebung zeige, aber rein Selbstwert, da bin ich auch nicht im Bilde, was da die aktuellen Forschungsergebnisse zu 100% sagen.
Ihr definiert ja dieses Selbstwertgefühl auf zwei Ebenen. Das eine ist die Selbstwirksamkeit und das andere die Selbstachtung. Habt ihr Lust, uns das vielleicht nochmal so ein bisschen nahe zu bringen und zu erläutern, wo da das Zusammenspiel ist?
Ja, gerne. Also zuerst will ich mal sagen, wir definieren das nicht so, sondern das ist, da wollen wir die Lorbeeren nicht für einstreichen, sondern das ist ziemlicher Konsens. Also Selbstwirksamkeit, das ist einfach so das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Also, dass ich Einfluss auf mein Leben habe, dass ich mein Leben aktiv gestalten kann, dass ich mit Problemen umgehen kann und zurechtkomme. Also diese tiefe Überzeugung, dass ich das schaffe und vor allen Dingen auch die Erfahrung, dass ich das schon mal gemacht habe. Und die Selbstachtung ist einfach das Gefühl, dass ich einfach was wert bin. Also, dass ich sozusagen Recht habe, erfolgreich und glücklich zu sein und einfach das tiefe Gefühl habe, dass ich meine Bedürfnisse und Wünsche auch artikulieren kann und dass ich denen nachgehen kann. Das ist die Selbstachtung.
Dass man sich mag, sprichwörtlich. Mhm. Ja, also das ist ganz interessant im Übrigen, wenn es um Selbstwert im Coaching oder sowas geht, wenn man Menschen mal bittet, wie ist denn das? Sagen Sie doch mal, ich mag mich. Ne? Und noch viel schlimmer wird es dann, ich liebe mich vielleicht sogar selbst. Also viele wählen erstmal vorsichtshalber, ich mag mich, ja, ich finde mich ganz okay. Und dann ist meine Sache im Coaching zumindest schon ganz gut auf der Spur, wie weit das ausgeprägt ist, ne, dieses Gefühl Selbstwert.
Das offenbart dann gewisse Defizite. Mhm. Wie kann ich die denn kompensieren oder beziehungsweise wie kann ich die so fühlen, dass da ein gesundes Selbstwertgefühl entstehen kann?
Weil da gibt es natürlich, oder mach du erstmal, Carsten.
Also zu einem am Boden liegenden Selbstwertgefühl, da liegt ja unter Umständen langer Weg davor, dass das über Prägung und so weiter, was Daniel schon angesprochen hat, demontiert ist. Und das führt dann im Erwachsenenalter dazu, dass ich zum Beispiel so Selbstwertsaboteure habe, ne? Also mir selber ständig Vorwürfe mache, dass ich ganz hohe Erwartungen an mich habe, wie andere mich sehen sollen. Und das heißt, da geht es darum, diese Selbstwerträuber erstmal zu identifizieren und dann umzudeuten, zu reframe, anders auszudrücken. Und dann kann der Selbstwert auch wieder steigen. Also wenn ich mir zum Beispiel ständig selber vorwerfe, ich bin eine Pfeife, das hätte ich besser hinkriegen müssen, ich mache mir solche Vorwürfe, was bin ich bloß für eine Führungskraft, morgen muss es aber auch wirklich besser laufen als heute, dann sind das unter Umständen durch Prägung hervorgerufene Selbsteinredung, ne? Also Selbstsuggestion, und die sind selbstwertschädigend. Und wenn man dann dem gegenüber was stellt, ich gebe morgen mein Bestes, mir ist heute ein Fehler passiert, gut, das habe ich im Blick, morgen passiert mir dieser Fehler nicht wieder, dann hat das gleich einen ganz anderen Charakter und baut Selbstwert wieder auf. Genau. Und auf der anderen Ebene kam, bitte, Daniel.
Ja, also man kann halt auf dieser Ebene der Glaubenssätze oder dieser Einschärfung, die man so kriegt, wie man zu sein hat oder was man auch nicht darf, da gut arbeiten und wie Carsten schon sagt, da die Selbstwerträuber sich angucken. Man kann natürlich auch an der Selbstwirksamkeit anpacken und gucken, wie kriege ich denn es hin, Einfluss auf mein Leben zu nehmen. Und das ist gerade im Kindesalter extrem wichtig, dass Kinder Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, damit sie halt ein wachsendes Selbstbewusstsein kriegen oder ein wachsendes Selbstwert. Wenn ich zum Beispiel Kindern alles abnehme und das, was ja heutzutage ja so ein bisschen Erziehungsstil ist, ich rufe bei der Lehrerin an, wenn es Probleme gibt, oder ich streite mich auf dem Schulhof für mein Kind. Und
so ein bisschen diese Hubschrauber-Mentalität.
Ne? Ja, also das waren die Helikoptereltern. Inzwischen gibt es ja die Bulldozer-Eltern, die nicht nur drüber fliegen und gucken, dass nichts passiert, sondern im Vorfeld alles aus dem Weg räumen, damit erst recht gar keine Schwierigkeit auf mein Kind zukommt. Und wenn ich das halt mache, dann ist ja gar kein Wunder, dass Kinder sich nicht selbstwirksam erleben und dann später im Leben extreme Schwierigkeiten haben, wenn dann Probleme auftauchen. Und das ist wirklich ein Phänomen, was man immer häufiger sieht. Und es ist halt einfach schwierig, wenn man nie gelernt hat, ein Problem zu lösen. Und wenn ich das dann anfange mit 28 im Job das erste Mal zu beginnen, dann kann ich schnell in die Überforderung rutschen. Und dann ist halt das Selbstwert auf dem Nullpunkt.
Ja, also in Selbstwirksamkeit, man kann das ja auch, vielleicht noch kleiner Tipp, ne? Manche Führungskräfte sind ja tatsächlich auch Eltern. Und ich habe mal eine wunderbare Dokumentation über Bob Marley gehört oder gesehen vielmehr. Und da berichtete eine Tochter, wie sie in der Rückschau konsequent quasi im Selbstwert demontiert wurde. Der hat immer so kleine Wettläufe mit den Kindern gemacht am Strand, so getan, als ob er sie gewinnen lässt. Und am Ende hat er dann doch klargestellt, ich bin der Schnellste. Ja, also immer wenn die das Gefühl hatten, jetzt bin ich total selbstwirksam und gewinne vielleicht sogar mal was, ich bin körperlich stark, kam dann zum Schluss der bittere Tropfen, nein, doch nicht. Und ich kann mich selber auch erinnern, so wenn ich mich mal ein bisschen ungeschickt angestellt habe oder sowas als Kind, dann gab es manchmal schon auch den Hinweis, ne, vom alten Herrn, jetzt lass mich mal, ich mach's jetzt mal richtig. Und dann ist natürlich deine ganze Selbstwirksamkeitserfahrung da, wenn du einen krüppeligen Stock gerade geschnitzt hast und das als Kunstwerk erachtest, ist dann erstmal dahin. Ne?
Ja.
Das kommt mir auch bekannt vor, sowas. Ne? Das sitzt ja aber unglaublich tief. Das ist ja wahrscheinlich in einer Zeit, wo man sowieso sehr noch auf Elternfiguren fokussiert ist, dann bekommt man das richtig tief einprogrammiert. Daniel, du hast es ja auch gerade gesagt, Glaubenssätze, ne? Das sind ja diese Geschichten, die aus der Kindheit so mitgenommen werden. Und Wenn das so tief sitzt, dann braucht das auch wahrscheinlich dann doch eine ganze Menge Übung, um da wieder das zu überwinden, oder?
Ja, ja.
Um in die Kraft zu kommen.
Das ist jetzt nichts, was man vielleicht in 20 Minuten, wenn man irgendwie eine Zeitschrift liest, abstellt, wo das dann beschrieben ist. Das sind schon häufig Lebensthemen, die man da so mitträgt. Ich würde gerne nochmal den Aspekt aufwerfen, dass, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz bei der Kindererziehung bleiben, wie sich sowas entwickelt. Die Transaktionsanalyse beschreibt da das Ganze als Stroke, also dass Kinder Wertschätzung oder Anerkennung widerfahren bekommen müssen. Und die unterscheiden bedingte Wertschätzung und bedingungslose Wertschätzung beziehungsweise Anerkennung. Also bedingt heißt, dass ich für eine Leistung gelobt werde, aber halt nicht nur für Leistung, sondern auch für mich selber, dass ich einfach bin, wer ich bin. Und das im guten Wechsel zu haben, wenn ich nämlich Kinder nur immer gewinnen lasse und nur immer sage, du hast da einen tollen Stock geschnitzt, obwohl der Junge 17 ist und das Ding aussieht, als ob es ein Zweijähriger mit den Zähnen bearbeitet hat, dann ist das genau auch nicht gut. Ne? Also man muss sozusagen da einen guten Ausgleich haben. Beides ist wichtig. Und gerade dieses an Kompetenzen gerichtete Wertschätzen ist auch heutzutage, glaube ich, wichtiger denn je, weil es ja so ein bisschen auch da die Tendenz gibt, den lieben Kleinen, die lieben Kleinen immer gleich für hochbegabt zu halten, wenn sie in der vierten Klasse einen Text lesen können, der vier Zeilen lang ist. Also das ist schon alles ein sehr weites Feld.
Muss man das richtige Maß finden.
Und also Selbstwirksamkeit jetzt, um nochmal zu gucken, eben auch im Coaching oder so, weil die Frage war ja vorhin auch, wie kann man denn da jetzt was machen? Selbstwirksamkeit ist im Prinzip ganz einfach, dass ich mir kleine Vorhaben nehme, wenn ich Joggen starten will, dass ich erstmal schneller gehe, da was bewältige, ne, einen Widerstand überwinde, um dann irgendwann tatsächlich eine längere Strecke laufen zu können. Und indem ich das tue, beweise ich mir selber, dass ich in der Lage bin, einen Widerstand zu überwinden, was zu bewältigen, und das erhöht natürlich die Selbstwirksamkeitserfahrung mit jeder Handlung, die ich da vollziehe.
Genau. Oder Führungskräften einfach den Tipp geben, oder kann man den Tipp geben, auch zum Beispiel schwierige Gespräche anzugehen. Und da ist ja häufig auch so da fällt man relativ schnell auch als gestandene Erwachsener in diesen, ich weiß nicht, ob ich das handeln kann, nachher fangen die an zu weinen oder es gibt Emotionen, dass man einfach sagt, ja, dann versuch es doch, lass dich drauf ein. Und da ist unsere Erfahrung auch, dass wenn die Leute schwierige Gespräche dann mal führen, sind sie hinterher regelrecht beschwingt, dass es erstens gar nicht so schlimm war, wie sie eigentlich sich vorher überlegt haben. Und zweitens haben sie auch so einen Stolz, dass sie das halt geschafft haben. Und dadurch wächst man halt wieder und dadurch steigert man das Selbstwert. Genauso wie wenn ich eine Präsentation mache und die, wo ich vorher sehr aufgeregt war, und wenn ich sie hinter mich gebracht habe, bin ich auch wieder ein bisschen gewachsen. Also da gezielt in die Lernzonen reingehen und nicht nur in der Komfortzone verharren und sich womöglich selbst bemitleiden.
Also das sollte man sich auch ruhig bewusst machen, verstehe ich das richtig? Ganz bewusst die Herausforderung, die da vor einem liegt, annehmen und sagen, ich nehme das auch als eine Möglichkeit, mich selber zu entwickeln.
Klar.
Ja. Ja, sonst kannst du die Selbstwirksamkeitserfahrung ja gar nicht machen, indem du vermeidest.
Ja.
Zum Beispiel schwierige Gespräche oder ich fange jetzt wirklich mal an, mich zu bewegen oder was auch immer.
Ja, und Carsten, du hattest das gesagt mit, dann war irgendwie joggen gehen und so. Ich habe jetzt so ein bisschen wahrgenommen, es ist so eine Spiralbewegung. Also wenn die Aufgabe gut gelöst wird, dann geht die Spirale nach oben.
Ja.
Wenn das aber jetzt scheitert, dann kann mich das vielleicht auch auf eine Abwärtsspirale bringen.
Ja, natürlich. Also ich meine,
bin ich richtig, wenn ich jetzt interpretiere, dass man gucken muss, dass man sich das schon richtig dosiert, dass man sich also lösbare Aufgaben stellt und nicht gleich zu hoch dabei geht.
Ja, wenn du dir, also du kannst dich komplett im Selbstwert selbst sabotieren, indem du, nehmen wir nochmal das Beispiel Sport oder auch das Beispiel Gesprächsführung, wenn du dir vornimmst, für die kommende Woche einen Marathon zu laufen und vorher noch nie Sport gemacht hast, dann ist das gezielte Selbstsabotage, weil es komplett unrealistisch ist. Und dann kannst du natürlich dann am Sonntag der darauffolgenden Woche sagen, ich bin eine Nullnummer, ich habe es nicht geschafft. Oder zum Thema Gesprächsführung, ich werde jetzt zum Vorstandsvorsitzenden gehen und die allerschwierigste Verhandlung mit ihm für alle Gehälter in meiner Abteilung führen und gegebenenfalls damit dann scheitern. Und das ist ja gezielte Selbstsabotage zum Thema Selbstwert, dass man sich da Ziele steckt, die noch nicht erreichbar sind.
Das ja, dann kriegt das man unter Umständen genau wieder die Bestätigung, nämlich, dass man nichts wert ist. Und das machen wir relativ häufig, dass wir unsere Haltung, die wir haben, uns selber bestätigen, sozusagen selbst vergewissern, dass es alles richtig ist, wie wir das machen. Mhm. Und da zahlst du dann halt auf dem Konto maßgeblich ein. Ja, siehst du, habe ich wieder nicht geschafft, Marathon. Ja, so bin ich halt. Mhm. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass im Arbeitsalltag, dass Menschen, die so wie so ein Bulldozer durch die Gegend rennen und überall Streit suchen und alle runtermachen, dass die eventuell ein Problem mit dem Selbstwert haben. Das ist aber sehr häufig der Fall, weil ich nämlich dieses Phänomen habe, dass ich eine Selbsterhöhung dadurch kriege, indem ich andere erniedrige. Also Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung. Das heißt, ich mache alle in meinem Umfeld fertig und dadurch fühle ich mich ein bisschen besser. Das ist ein Phänomen, was relativ früh schon sich zeigt. Das kann man in der Grundschule oder auch schon im Kindergarten bei manchen sehen. Mhm. Und im Arbeitsalltag ist das relativ häufig auch der Fall. Und richtig schlecht ist es, wenn ich eine Führungskraft habe oder selber eine bin, die mit wenig Selbstwert ausgestattet ist und die versucht, das zu kompensieren mit solchen Geschichten. Und da empfehlen wir, einen guten Blick zu haben. Zum einen, wenn ich einen im Team habe, der so agiert, dass ich dem entweder Hilfestellung angedeihen lasse oder ihn auch in die Schranken weise, dass man so ein Verhalten nicht akzeptiert. Und wenn ich selber merke, dass ich als Führungskraft dazu neige, dann sollte ich vielleicht mal mich mit meinem Selbstwert beschäftigen und gucken, wie ich das langfristig ein bisschen nach oben ziehen kann, weil der Preis für so ein Verhalten relativ hoch ist.
Ja, da gilt ja auch quasi diese umgangssprachliche Aussage, wer schreit, hat ein Problem. Und das Problem ist häufig, wie Daniel schon sagte, mangelnder Selbstwert.
Wenn ich jetzt als Führungskraft erkenne, dass ich selber so ein unbegründet dominantes Verhalten habe und eben genau dieses Fremderniedrigen praktiziere, habt ihr da irgendwie ein paar praktische Tipps, was man tun kann, um sein eigenes Verhalten sinnvoll zu reflektieren und dann eben auch zu verändern?
Also da würde ich immer empfehlen, in der realen Welt zu bleiben. Also Coaching ist natürlich auch gut, aber die beste Führungskräfteentwicklung zum Beispiel findet über die Gespräche mit den Mitarbeitenden statt, dass ich mir da Feedback hole beispielsweise. Und zwar ist das auch ein Zeichen von Stärke, dass ich aktiv Feedback suche in Bezug auf mein Verhalten. Und dieses Einfordern von Feedback ist an und für sich dann schon ein Zeichen von Stärke oder Selbstwert. Und dann kann ich ja meine eigene Wahrnehmung mit der im Außen abgleichen. Mhm. Und wenn ich dann die Rückmeldung bekomme, naja, also in jeder dritten Sitzung rasten sie komplett aus. Und meine eigene Wahrnehmung ist, ich bin doch eigentlich Buddha. Dann gibt es schon mal einiges zu reflektieren, nachzudenken und gegebenenfalls die Idee, am Selbstwert auch mal zu arbeiten.
das ist in der Tat auch ein recht heikles Thema. Also das Problem ist, glaube ich, manchmal, dass wenn das Selbstwert so richtig am Boden ist, dass man sich dann aus Selbstschutz wieder kaum eingestehen kann, dass ich ein schlechtes Selbstwert habe, sondern vielleicht nur mal so in kleinen schwachen Momenten diesen Gedanken zulasse. Und das Gute wäre natürlich, wenn ich da ehrlich zu mir bin und diesem Gedanken mal nachgehe, ob es eventuell daran liegen könnte, dass ich diesen Gedanken überhaupt erstmal zulasse und diese Selbsterkenntnis, dieser Selbsterkenntnis eine Chance gebe und dann gucke, was mache ich damit. Weil das ist halt wirklich die ganz große Schwierigkeit, wenn ich sozusagen vom Selbstwert so schlecht ausgestattet bin, dann gehe ich natürlich auch damit nicht hausieren, weil ich mich dadurch erstmal wieder vielleicht in meinem Selbstwert noch weiter verschlechtere. Oh, jetzt habe ich auch noch einen scheiß Selbstwert. Ach du große Güte. Das heißt, da genau hinzugucken und zu gucken, habe ich dadurch eventuell ein Problem, und ist mein Verhalten nicht optimal, und dann daraus die Schlüsse ziehen. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und deswegen ist es leider kein banales Thema, was man einfach mal so abschüttelt und mal eben für sich beschließt, jetzt einen besseren Selbstwert zu haben.
Ja.
Braucht auf jeden Fall ein verstehendes Gegenüber, ne? Also
es ist auch schambesetzt, ne?
Ja, genau. Und um sich mit seiner Scham zu zeigen, da brauchst du eben wirklich einen guten Kontakt, zum Beispiel zu einem Coach oder, wenn es richtig tief sitzt, auch zu einem Therapeuten, dass das überhaupt erstmal zugelassen werden kann, ne? So ein Gefühl. Und einer unserer Ausbilder hat so schön berichtet, es gibt natürlich auch einen kleinen, das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, Trick, wenn so eine vermeintlich hochdominante Person, wo der mangelnde Selbstwert aber trotzdem zu erkennen ist, den Raum betritt, zu sagen, was halten Sie denn davon, wenn Sie noch die 2% zu den 100% besser werden? Ja, dann sind Sie also ganz weit oben. Und da sagen natürlich Menschen ganz gern, also noch 2% besser werden, da mache ich gerne mit. Und dann kann man in so ein Selbstwerttraining gehen, ne?
Ja, da muss ich jetzt noch mal eine Frage, oder da würde ich gerne eine Frage noch mal anschließen, weil wenn ich es bei mir selber erkannt habe, habe ich ja schon wirklich einen guten Schritt getan. Und dann kann ich ja auch wirklich daran arbeiten. Wenn ich jetzt jemanden im Team habe, bei dem ich das beobachte und den Verdacht habe, okay, dieses laute Verhalten, dieses manchmal sehr dominante Auftreten ist eigentlich geschuldet einem mangelnden Selbstwertgefühl. Habe ich denn da eine Chance, irgendwie ranzukommen und meine Mitarbeiter sozusagen aus einer externen Rolle zu stärken oder zumindest ein bisschen teamtauglicher zu gestalten?
Also ich sehe da zwei Ebenen. Also vielleicht vorweg noch gesagt, wir sind ja als Führungskräfte nicht Therapeuten unserer Mitarbeiter. Also man sollte sich da tunlichst auch kein Projekt suchen, dass man sagt, okay, den
legitimieren. Und auch keine Diagnosen stellen.
Genau, keine Diagnosen stellen und ihn auch nicht auf die Couch legen, selbst wenn man im Büro eine hat. Also ich sehe die Möglichkeit darin, natürlich klare Erwartungshaltungen zu kommunizieren, welches Verhalten im Team akzeptabel ist. Zum Beispiel, dass es nämlich Runterputzen von anderen Mitarbeitern nicht ist und dass, wie die Axt im Walde sich aufführen, einfach nicht toleriert wird von mir. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich mit positiver Bestärkung, mit gutem Zureden und vielleicht auch mit Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ich gar nicht so nennen muss, sondern einfach die ich anbiete, in dem Konto vielleicht ein bisschen mehr einzuzahlen. Aber also ich würde an der Stelle wirklich davon abraten, zu tiefenpsychologisch werden zu wollen.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es wäre schon eine Option, zum Beispiel zu sagen, ich gucke einfach, ich gehe mit einer positiven Stimmung da erstmal ran und sage, dem Kollegen oder der Kollegin gebe ich jetzt mal ein Projekt oder eine Aufgabe, wo ich denke, das bestärkt sie. Das ist lösbar, das ist eine Sache, die ihr selbst ein positives Gefühl gibt.
Zum Beispiel, ja.
Ja, genau. Das, aber ich meine, das geht eben auch nicht in unbegrenztem Umfang, wenn da wirklich das Selbstwertgefühl geschädigt ist oder reduziert. Da kannst du ja literweise von außen Fremdbestätigung draufkippen. Das verfehlt irgendwann auch die Wirkung. Die Person kann das ja gar nicht nehmen, weil sie es selber nicht, sich selbst nicht so erlebt. Im Zweifel kann sie es gar nicht annehmen.
Ja.
Ja, aber dennoch, ne, kann man klares Feedback geben und zu sagen, was halt.
Ach so, ja, selbstverständlich. Akzeptabel.
Genau, ja. Nee, ich wollte es auch gar nicht entgegensetzen, sondern nur nochmal verstärkt bestärken, dass man, und das erleben wir leider auch relativ häufig, dass zu lange so ein Verhalten toleriert wird und entschuldigt wird. Und da, ja, da raten wir von ab.
Und natürlich kann ich auch, wenn ich bereit bin, mir vertieft Dinge anzuhören, jemanden mal beiseite nehmen, der verhaltensoriginell ist, ne, in der Art, wie wir es jetzt hier besprochen haben, und ihn fragen, wie geht's dir denn eigentlich wirklich gerade? Und dann mal eine kleine Redepause einsetzen lassen. Manchmal kommt da was.
Muss man sich aber auch darauf vorbereitet haben, ne?
Yep.
Ja, aber auch da hilft eine gute Beziehungsebene. Also wenn ich vorher viel dafür getan habe, dass die Beziehungsebene zu meinen Mitarbeitern gut ist, dann habe ich es in solchen Situationen natürlich auch leichter. Und wenn ich meine Mitarbeiter nur so vom Hörensagen kenne und denke, Herr Müller, wer ist denn das eigentlich nochmal? Dann werden solche Gespräche natürlich überhaupt nicht verfangen. Da kann ich dann nur über die Verhaltensebene gehen und sagen, welche Erwartungen hier an Mitarbeiter gestellt werden hinsichtlich kommunikativen Aspekten und so weiter. Aber generell halt einfach der Tipp, dicht an den Mitarbeitern dran sein, eine gute Beziehungsebene aufbauen, dann hat man auch deutlich mehr Anknüpfungspunkte, wo man an solchen Themen eventuell noch was herausholen kann.
Ja, und grundsätzlich kann man für sich selber und auch an einem Gegenüber durchaus erkennen, wenn jemand souverän auftritt, also nicht überautoritär zum Beispiel sich zeigt und da rumbrüllt und das betreibt, was Daniel sagte, Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung, sondern eine gelassene Souveränität ausstrahlt, dann kann ich mir selber schon mal einen Selbstwert attestieren und anderen da auch die Vermutung ausbrechen, dass da wo was an Bord ist.
Jo. Wow, ich muss sagen, das war echt eine ganz schöne Menge bis hierher. Ich würde mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bedanken bei euch beiden.
Sehr gerne.
Auch bei euch da draußen fürs Zuhören.
Sehr schön.
Bis dahin, ihr Lieben. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Auf Wiederschauen. Ciao, ciao.
Das war der Raketentalk, dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Mehr zu diesem Thema findest du in dem Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft. Als Führungskraft wirklich richtig erfolgreich werden. Von Daniel und Carsten. Dort gibt es den ganzen Werkzeugkasten für erfolgreiche Führungskräfte. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und sind gespannt auf dein Feedback und deine Bewertung. Hab eine gelassene und erfolgreiche Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich habe immer gesagt, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Sektfrühstück. Morgens ein Sekt trinken, dann habe ich ab 1 Uhr Kopfschmerzen, bin müde und habe Sodbrennen.